Herzlich willkommen bei Next Move zu den Next News. Wir haben diese Woche diese Themen für euch. Zulassungszahlen, VW in der Krise, neue E-Auto-Förderung, Wechsel bei BYD, neuer Stromrekord, Lademonitor Deutschland mit heißen Insiderzahlen unbedingt anschauen, THG-Crash und Neues von Next Move. Zulassungszahlen. Im August wurden in Deutschland 197.322 Pkw neu zugelassen. Das sind satte 28% weniger als im Vergleichsmonat August 2023. Zugleich ist es der schwächste Monat des laufenden Jahres. Ein Grund für die Delle nach unten sind die wenigen Neuzulassungen bei Elektroautos. Denn der August 2023 war ja der letzte Monat, in dem gewerbliche Halter den Umweltbonus beantragen konnten. Dementsprechend gab es damals nochmal einen ordentlichen Ausschlag nach oben, der jetzt im Vergleich betrachtet natürlich fehlt. Von damals über 86.000 E-Autos ging es jetzt um fast 60.000 Zulassungen nach unten auf das niedrige Normalniveau des laufenden Jahres, nämlich 27.024 E-Autos im August. Mit 14% liegt der Elektromarktanteil auf dem Niveau der Vormonate, also immerhin ungefähr stabil. Bei den anderen Antriebsarten waren es knapp 36% Benziner, Diesel liegt etwas über Elektro mit 15%, Plug-in-Hybride kommen auf 7% und Hybride ohne Stecker auf 28%. Der weiterhin schwache Absatz zeigt inzwischen auch heftige Bremsspuren in Politik und Industrie, dazu gleich mehr. VW in der Krise. Volkswagen ist nach Toyota der weltweit zweitgrößte Autobauer. Und spätestens seit dieser Woche ist es offiziell, VW steckt in der Krise. Vor allem die Kernmarke Volkswagen ist betroffen. Das bereits verkündete Sparprogramm reicht nicht mehr aus. Am Montag hat der Vorstand weitere harte Maßnahmen im Zuge einer Restrukturierung angekündigt. Hart heißt, die seit fast 30 Jahren bestehende Jobgarantie gegen betriebsbedingte Kündigungen mit Laufzeit bis 2029 soll jetzt aufgekündigt werden. Es drohen außerdem Werksschließungen sowohl in der Fahrzeugproduktion als auch bei den eigenen Komponentenwerken. Konkreter wurde man aber noch nicht, auch noch nicht am Mittwoch auf einer Betriebsversammlung. Betriebsratschefin Daniela Cavallo sprach von 25.000 Teilnehmern sowohl in der Halle als auch auf zusätzlich aufgestellten Videowänden im Freien. Die Arbeitnehmervertreter kündigten bereits erbitterten Widerstand gegen die Standortschließung an. Entsprechend heiß her ging es dann auch bei der Rede der Vorstände vor den Mitarbeitern am Mittwoch. Konzernfinanzvorstand Antlitz beschrieb die Lage wie folgt. Es fehlen uns die Verkäufe von rund 500.000 Autos, die Verkäufe für rund 2 Werke. Und das hat nichts mit unseren Produkten zu tun oder schlechter Leistung des Vertriebs. Der Markt ist schlicht nicht mehr da. Und er fügte hinzu, wir geben in der Marke seit geraumer Zeit schon mehr Geld aus, als wir einnehmen. Das geht nicht gut auf die Dauer. Das Ziel sind Kostensenkungen und ein Modellfeuerwerk, um VW wieder in die Erfolgsspur zu bringen. Da viele Werke im Konzern markenübergreifend produzieren, muss man die Standortfrage sicher auf Konzernebene sehen. Ein Kandidat ist sicher das Audi-Werk in Belgien, wo aktuell der Audi Q8 e-tron mit niedriger Werksauslastung produziert wird. Ein Nachfolgemodell für diesen Standort soll es nicht mehr geben. VW sprach aber konkret auch von Werksschließungen in Deutschland. Wie groß der Umbruch oder auch die Verunsicherung ist, zeigte sich auch diese Woche in einer Nachricht von VW an mich. Eigentlich wollte ich mir am kommenden Freitag in Salzgitter bei einer Veranstaltung anschauen, wie VW dort von 100% Verbrennungsmotoren hin zu 100% Batteriezellproduktion umstellt. Auf dem Programm standen unter anderem ein Besuch der PowerCo Pilotlinie für Batteriezellproduktion sowie die Labore und eine Besichtigungstour auf dem Zellfabrikgelände. Das Ganze natürlich mit Kameraerlaubnis und zudem prominent besetzt unter anderem mit Konzernvorstand Technik Thomas Schmall. Am Dienstag dann die Absage. Aufgrund der aktuellen Situation des Konzerns bitten wir um Verständnis, dass der geplante Medienworkshop zu diesem Termin abgesagt wird. Wenn man das so liest, dann ist man doch überrascht. Die gewählte Formulierung zeigt aus meiner Sicht eine gewisse Verunsicherung. Steht da etwa auch die aktuelle Strategie zur zukünftigen Versorgung mit Batteriezellen auf dem Prüfstand? Oder will man nur gerade jetzt nicht drüber sprechen? Das Thema Batteriezelle ist milliardenschwer für Volkswagen, in der technischen Umsetzung Neuland und finanziell hochriskant. Die Entwicklung und Produktion von Batteriezellen braucht nicht nur die richtigen Rohstoffe, Lieferketten, Labore und Maschinen. Sie braucht neben dem Kapital vor allem auch die richtigen Leute, also echte Menschen und zudem viel Erfahrung. Den Produktionsanlauf in den Griff zu bekommen und Zellen mit gesicherter Qualität zu produzieren, ist kein Selbstläufer. Als Neueinsteiger läuft VW natürlich erstmal hinterher und ob man preislich in der Eigenproduktion wettbewerbsfähig sein kann, muss sich erst noch zeigen. Das allein hat natürlich nichts mit VW zu tun, denn jedes andere Unternehmen, das jetzt noch in den Markt einsteigen will, steht natürlich grundsätzlich vor den gleichen Herausforderungen. So zitierte kürzlich Focus Online eine Bloomberg-Analyse mit Verweis auf einen anstehenden Preisverfall durch massive Überkapazitäten. Im Jahr 2026 wird China vermutlich 7-mal so viele Batterien produzieren, wie auf dem weltweiten Markt benötigt werden. Eine massive Pleitewelle ist zu befürchten. Die Erfahrungen aus der Solarindustrie zeigen, dass China kein Problem damit hat, Produktionskapazitäten massiv aufzubauen, die die Weltnachfrage um ein Vielfaches übersteigen. Kollabierende Marktpreise und Insolvenzen außerhalb Chinas waren die Folge. Heute kontrolliert China über 9% der Wertschöpfungskette in der Solarindustrie. VWs eigene Zeltstrategie wurde vor diesem Hintergrund bereits auf 3 Gigafactories reduziert: Salzgitter, Valencia in Spanien und Ontario, Kanada, die sich aber mehr oder weniger bereits im Bau befinden. 2030 soll die angestrebte Eigenversorgung mit Batteriezellen bei 50% liegen. Wenn der Preis für Batteriezellen im Weltmarkt durch einen überhart ausgetragenen Wettbewerb aber massiv einbricht, dann hätte VW durch die hohen Investitionen in die eigenen Werke einen Kostennachteil. Was bleibt, wäre dann lediglich noch der positive Effekt einer gewissen Versorgungssicherheit im Falle neuer Krisen, wobei man da natürlich auch die Lieferketten an Rohstoffen absichern muss. Zumindest für Kanada ist eine lokale Versorgung wohl auch angestrebt. Die Investitionen belaufen sich auf 4,8 Milliarden Euro in Kanada. In Spanien ist von 7 Milliarden Euro die Rede und am Standort Salzgitter gibt VW die Zahl von 2 Milliarden Euro an. Salzgitter soll ab 2025 Zellen produzieren, Valencia ab 2026, Kanada ab 2027. Andere Hersteller gehen da andere Wege, Beispiel BMW. Anders als bei VW will man keine Zellen in Eigenregie produzieren. Das Format der nächsten Generation ist eine Rundzelle, VWs Einheitszelle ist dagegen prismatisch. Was BMW aber auch hat, ist eine eigene Forschungs- und Entwicklungsabteilung im Bereich Batterie, das heißt Know-how intern, Produktion extern. Und mit dem Absatz läuft es derzeit bei BMW auch besser. Im Juli wurden europaweit 14.869 vollelektrische BMW zugelassen. Damit schaffte man erstmals den Sprung vor Tesla, die in Europa nur 14.561 Autos absetzten. Volkswagen kam nur auf 12.213 Autos. Tja, was glaubt ihr? Ist es für deutsche Autokonzerne sinnvoll, die Zellproduktion selbst in der Hand zu haben und jetzt noch aufzubauen? Oder ist das Know-how bei den Marktführern uneinholbar und sie können es noch dazu billiger? Schreibt's doch mal in die Kommentare. Neue E-Auto-Förderung? Die Nachrichten aus Wolfsburg haben natürlich auch die Politik aufgeschreckt. Wirtschaftsminister Habeck kündigte am Dienstag weitere Steuererleichterungen für E-Autos an. Bereits am Mittwoch war die Kabinettssitzung, aber in Zeiten leerer Kassen ging es dort nicht etwa um ein neues Förderprogramm, sondern lediglich um die Konkretisierung der Maßnahmen, auf die sich die Koalition bereits Anfang Juli geeinigt hatte. Zum einen geht es um die Ausweitung der 0,25% Regelung für vollelektrische Fahrzeuge auf Listenpreise von bis zu 95.000 Euro. Zum anderen um eine Sonderabschreibung für E-Autos, die rückwirkend ab Juli bis Ende 2028 gelten soll. So können 40% im Jahr der Anschaffung steuerlich geltend gemacht werden. In den Folgejahren sind es dann 24, 14, 9, 7 und 6% Abschreibung. Beide Instrumente zusammen werden nach Schätzung des Finanzministeriums in den nächsten Jahren jeweils rund 600 Millionen Euro kosten. Aber wenn man sieht, wer und was da gefördert wird, muss man sich schon fragen, ob es hier um eine Industrieförderung der deutschen Autoindustrie über Premiumprodukte geht oder um bezahlbare Elektromobilität für alle. Privatkunden gehen jedenfalls leer aus und müssen hoffen, dass die strengeren CO2-Vorgaben im kommenden Jahr dafür sorgen, dass die angekündigten Modelle bei Klein- und Kompaktwagen von den Herstellern auch entsprechend absatzfördernd bepreist werden. Wechsel bei BYD. Vor 2 Wochen war es noch ein unbestätigtes Gerücht, über das wir in den Next News berichtet haben. Aber BYD hat offenbar aufs Tempo gedrückt und diese Woche die Übernahme des Deutschlandvertriebs per Pressemitteilung bestätigt. BYD und die Hedin Mobility Group einigen sich auf den Verkauf und Kauf des deutschen Vertriebsnetzes. Verkaufsgegenstand ist also konkret die Hedin Electric Mobility GmbH und Käufer ist die BYD Automotive GmbH. Die bestehenden Partnerschaften mit deutschen Händlern werden also fortgesetzt. Die Transaktion umfasst auch den Geschäftsübergang der beiden BYD Pioneer Stores in Stuttgart und Frankfurt. Aber auch Hedin bleibt noch ein Stück weit im Deutschlandgeschäft von BYD, konkret über eine weitere bereits bestehende Gesellschaft, nämlich die Hedin Automotive E-Mobility GmbH, als autorisierter BYD-Händler in Deutschland mit 3 Verkaufsstellen in Kaiserslautern, Mannheim und Saarbrücken. Die Transaktion muss noch von den Aufsichtsbehörden genehmigt werden. Der Abschluss wird für das 4. Quartal des laufenden Jahres erwartet. Neuer Stromrekord. Ein Elektroauto macht für den Klimaschutz dann am meisten Sinn, wenn die Energie für Produktion und Betrieb aus erneuerbaren Energien kommt. Und zumindest was Deutschland angeht, läuft es in diesem Bereich besser als beim Markthochlauf der Elektromobilität. Denn es gab einen neuen Rekord in der Stromproduktion. Laut einer jetzt vorgelegten Bilanz des Fraunhofer Instituts für solare Energiesysteme erreichte im 1. Halbjahr 2024 der Anteil von Strom aus Windkraft, Solaranlagen, Wasserkraft und Biomasse einen Anteil von zusammen 65% an der öffentlichen Nettostromproduktion. Bei der Windkraft gab es eine Steigerung von knapp 10% gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Insgesamt kommt Strom aus Windkraft auf 34% Marktanteil im 1. Halbjahr. 15% entfallen auf Photovoltaik. Hier lag das Wachstum bei auch 15%. Die größte Steigerung gab es bei Wasserkraft, vermutlich aufgrund des regenreichen Winters und Frühjahrs. Hier plus 26% bei ca. 5% Marktanteil an der Erzeugung. Auf Kohle entfallen knapp 21%, bei Steinkohle ist das ein Minus von 40% und bei Braunkohle ein Minus von knapp 18%. Der Anteil an Erdgas lag bei 12% bei einem leichten Zuwachs von 10%. Der Gesamtverbrauch blieb nahezu konstant, wobei die inländische Stromproduktion leicht sank. Die Differenz wurde durch einen Importüberhang ausgeglichen. Nach vielen Halbjahren mit Exportüberschuss wurden ca. 4% des Strombedarfs im 1. Halbjahr vom Importüberschuss gedeckt. Lademonitor Deutschland. Vor etwas mehr als einem Jahr wurde das 2020 gegründete Startup Elva aus der Insolvenz von E.ON übernommen. Jetzt hat Elva auf 60 Seiten einen großen Branchenmonitor vorgestellt, der für Außenstehende tiefe Einblicke in die Branche liefert. Überschrift: Einblicke in den Wettbewerb im deutschen Lademarkt. Beteiligt waren auch externe Branchenkenner, konkret Robin Engelhardt, Dr. Till Gnann, Felix Hamer und Wolf Schlachter. Betrachtet wurde das öffentliche Laden in Deutschland im 1. Halbjahr 2024 mit insgesamt 21 Millionen Ladevorgängen und 482 geladenen Gigawattstunden, im Schnitt also ca. 23 Kilowattstunden pro Ladevorgang. Ganz vollständig ist der Report dabei allerdings nicht. Dazu heißt es, aufgrund einer fehlenden Datentransparenz konnten die Ladestationsbetreiber Tesla sowie Shell nicht in diesem Report berücksichtigt werden. Gemessen an den Schnellladepunkten fehlen also die Nummer 2 und 6 des deutschen Marktes. Der große Rest sozusagen ist aber mit dabei. Wenig überraschend ist beim DC-Laden NBW Marktführer, nicht nur deutschlandweit, sondern auch einzeln betrachtet in jedem einzelnen Bundesland. Dazu die kritische Expertenstimme von Felix Hamer. Die Tatsache, dass die Schnellladeinfrastruktur in Deutschland von einem einzigen Unternehmen dominiert wird, scheint das Wachstum der Marktwerte zu verhindern. In kaum einem anderen Land sind so viele Elektroautos unterwegs und die Preise an den Schnellladestationen so hoch. Im AC-Bereich zeigt sich, wie vielschichtig der Markt hier ist. Compleo schafft es mit gerade mal 8,8% auf Platz 1 und die Hamburger Energiewerke als lokaler Anbieter landen mit 5% Marktanteil sogar auf Platz 2. In den Top 10 viele weitere Stadtwerke. Bei DC ist das Bild ganz anders. Hier dominieren wenige große Anbieter. NBW bei 31%, Aral Pulse bei 10,4% und Ionity 9,1%. Auf die Top 10 entfallen bei DC immerhin 75% der Ladevorgänge im Markt. Der Rest sind kleinere Anbieter. Tesla und Shell werden mit Schätzungen erwähnt. Tesla würde ca. auf Platz 3 bis 5 landen und Shell zwischen Platz 8 und 10. Beide ja wohlgemerkt nicht dabei. Die qualitative Einschätzung dazu liefert wieder ein Experte, diesmal Robin Engelhardt. Die Position der NBW ist nicht nur auf gute Entscheidungen bei NBW zurückzuführen, sondern auch auf die selbst verursachte Schwäche der Konkurrenz. IONITY hat bis heute viele Ladeparks nur mit 4 oder 6 Ladepunkten. Die Angst vor einer Warteschlange schreckt viele E-Fahrerinnen ab, wenn es Alternativen gibt. Und er wird noch deutlicher: Allego zeigte sich in der Vergangenheit oft unzuverlässig, E.ON ist es bis heute. Aral Palz hingegen ist später gestartet, macht aber viel richtig und hat gute Chancen in Richtung NBW aufzuschließen. Wobei die Aussage zu IONITY vermutlich durch den Baustopp auf Deutschlands Autobahnreststätten begründet ist, wo man kann, baut man heute auch größere Ladeparks. Im Jahresverlauf betrachtet ergeben sich auf Basis der Kalenderwochen keine großen Schwankungen in der Anzahl der Ladevorgänge. AC und DC halten sich ca. die Waage, wobei es natürlich viel mehr Ladepunkte für AC gibt als für DC. Bei den meisten geladenen Kilowattstunden an einer Location führen 2 AC-Standorte jeweils vor den Türen deutscher Autokonzerne, zum einen bei BMW in München und bei VW in Wolfsburg. Dann aber schon gefolgt vom Ladepark in Hilton, aber natürlich auch hier ohne Tesla gerechnet, sondern nur die Fastnet-Stationen. Lösen wir die Zahl von Fastnet in Hilton mal auf: 739 Megawattstunden in 6 Monaten. Das sind etwas über 4000 Kilowattstunden pro Tag, verteilt auf 22 mal CCS und 4 mal CHAdeMO am Standort. Verbleiben 156 Kilowattstunden für jeden Ladepunkt. Unterstelle ich jetzt eine durchschnittliche Ladeleistung von ca. 50 kW, ergeben sich hier ca. 3 Stunden Ladezeit pro Tag und Ladepunkt und damit rechnerisch eine zeitliche Auslastung von 12,5%. Das klingt wenig, ist aber offenbar ein guter Wert. Aber es geht natürlich noch besser. Es gibt auch Standorte in Deutschland, an denen die Ladestecker nicht kalt werden zwischen 2 Kunden. Hier die Top 5 Schnellladestandorte nach Auslastung. Voraussetzung war, dass mindestens 4 Ladepunkte am jeweiligen Standort existieren. Auf Platz 1 die Energie Südbayern mit 31,1% Auslastung. An der Autobahn A8 südlich von München liegt der Standort. Danach 4 NBW-Ladeparks, 2-mal zentrumsnah in Berlin und Stuttgart. Dann am Autobahndreieck Kirchheim, wobei dort das Geheimnis der hohen Auslastung darin besteht, dass es bei NBW dort nur 4 Ladepunkte, also eine Unterversorgung gibt, während Tesla und IONITY am gleichen Ort 20 bzw. 18 Stationen anbieten und auch Shell und EWE Go sind dort ja mit vertreten. Auf Platz 5 in Hamburg ein Standort am Einzelhandel. Wir bleiben in Hamburg. Viele E-Autos, wenig Platz für eigene Stellplätze und viele öffentliche Ladestationen. In Summe bringt das mit großem Abstand Platz 1 bei den Ladevorgängen pro Kopf gemessen an der Gesamtbevölkerung. Das Verlesen der letzten 5 Plätze in diesem Ranking ersparen wir uns. Spannend weiter auch die Nutzung im Wochenverlauf. Bei AC gibt es den Sonntag als großen Ausreißer nach unten und bei DC dominieren Freitag und Samstag. Bei der Verlässlichkeit bescheinigen die Experten zwar allgemein einen positiven Trend, aber gemessene 11% fehlgeschlagene Ladevorgänge werden zugleich auch aktuell noch als Armutszeugnis bewertet, wobei die Nichtverfügbarkeit von Stationen hier noch gar nicht in die Zahlen eingeflossen ist. Kommen wir aber zurück zur Wettbewerbssituation. Eines der größten Geheimnisse ist die zeitliche Auslastung von Ladesäulen, vor allem bei den Top 10 beim Schnellladen. Hier lässt sich keiner gerne in die Karten schauen. Wie wir eben schon gesehen haben, gibt es also tatsächlich Ladehotspots, aber in der Fläche ist die Auslastung bei vielen Betreibern noch unterhalb der internen Zielvorgaben. Eine zeitliche Auslastung liefert der Lademarktreport zwar nicht, obwohl die Daten sicher vorgelegen haben. Man wählt stattdessen den Umweg über einen Effektivitätsfaktor, der den Sachverhalt aber mindestens genauso gut beschreibt. Dieser Faktor berücksichtigt die Anzahl der tatsächlichen Ladevorgänge im Verhältnis zu den angebotenen Ladepunkten eines Betreibers. Hier in der Grafik natürlich nur die großen Anbieter und Zahlen größer 1 zeigen an, dass man einen größeren Anteil an Ladevorgängen hat als im Ranking nach Ladepunkten. Für mich wenig überraschend auf Platz 1 IONITY mit einem Wert von 3,1. IONITY bietet eher bedarfsgerechte Ladeparks als Megaprojekte wie bei Tesla und NBW. Die ehemals attraktiven Abo-Angebote ausgewählter Fahrzeughersteller hat man überführt in 2 Passport-Abo-Angebote und so erreicht man eben eine hohe Auslastung für 39 Cent pro Kilowattstunde im besten Fall. Ebenfalls gut bewertet Aldi Süd. Auch hier gibt es schnelles Laden für 39 Cent pro Kilowattstunde, aber ganz ohne Grundgebühr. dafür aber oft nur kleine Ladeparks, meist nur 2 Ladepunkte, teilweise auch geringere Ladeleistung, gut zum Einkaufen, aber für die Langstrecke weniger geeignet. Der Marktführer NBW dann erst auf Platz 4, aber mit 1,6 deutlich im positiven Bereich. Auch hier gibt es die magischen 39 Cent im Abo, allerdings mit einer höheren Grundgebühr. Hier das gleiche Ranking noch für den AC-Bereich. Spitzenreiter sind die Stadtwerke aus München, Hamburg und Berlin, aber auch Lidl und NBW mit dem AC-Schwerpunkt in Baden-Württemberg. Dort übrigens mit 19% Marktanteil für AC-Laden. Im Report folgt dann eine Wettbewerbsanalyse für jedes einzelne Bundesland. Wir haben mal einige Spitzenwerte rausgegriffen. Marktanteil im AC-Bereich 92,4% für die Hamburger Energiewerke in Hamburg. AC 64,5% für EWE Go in Bremen. AC 59,3% für die Berliner Stadtwerke in Berlin und DC 43,6% NBW in Baden-Württemberg. Den meisten Wettbewerb gibt es vermutlich entlang der Autobahn, sowohl um Kunden als auch um gute Standorte. Jede 5. Kilowattstunde wurde im 1. Halbjahr öffentlich in Deutschland an Autobahnen geladen. Hier jetzt das Ranking bezogen auf geladene Kilowattstunden an einzelnen deutschen Autobahnen. Die A3 führt von den Niederlanden bis nach Passau an die österreichische Grenze. Ionity knapp vor NBW, dann dicht beieinander Aral Fastnet und E.ON. Die Autobahn A7 ist die längste Autobahn in Deutschland und zugleich eine beliebte Transitroute Nord-Süd. Auch hier Ionity knapp vor NBW. Beide zusammen bringen es auf über 50% Marktanteil. Die Autobahn A1 folgt dann nach dem Ladeumsatz an der 3. Stelle. Hier schafft es NBW vor Ionity und Aral ist dichter dran. Jetzt geht's im Süden von Ost nach West oder West-Ost. Hier führt NBW, zusammen mit Ionity sind es über 60% der dort geladenen Kilowattstunden. Erst auf den Autobahnen mit etwas weniger geladenen Kilowattstunden kommt etwas Bewegung in den Markt. An der A4 liegt Aral Palz gleichauf mit NBW, aber Ionity nur knapp dahinter. An der A6 schaffen es die Pfalzwerke auf Platz 2, hier dominiert NBW. Tja, ich hoffe, es waren nicht zu viele Zahlen. Von mir gibt es aber für dieses Werk ganz klar einen Daumen nach oben. Wenn es für dich auch spannend war, dann gib dem Video auch deinen Daumen hoch. THG Crash. Die sogenannte Treibhausgasminderungsquote sollte inzwischen fast allen Zuschauern ein Begriff sein. Im Fahrzeugschein eingetragene Halter können die ersparten Emissionen eines Elektroautos auf Basis pauschalierter Werte über spezialisierte Dienstleister vermarkten lassen. Die Zeit hoher THG-Quoten ist ja bekanntlich vorbei. Von 1 bis zu 400 Euro im Jahr für einen PKW ging es runter auf teilweise jetzt nur noch 50 Euro. Maßgeblich getrieben wurde dieser Preisverfall von mutmaßlichem Deklarationsbetrieb bei Biokraftstoffen chinesischen Ursprungs. Viele Anbieter waren mit großen Ambitionen in den neuen Markt gestartet, hatten teilweise große Marketingbudgets, warben mit Sofortauszahlungen oder hohen Prämien, oft mit dem Ziel, die Kunden langfristig zu binden und sich so im Markt zu etablieren. Diese Rechnung ging aber nicht bei allen Anbietern auf, vor allem dann nicht, wenn im Hintergrund gezockt wurde. Die fallende Preistendenz verschärfte die Marktbereinigung, es gab Insolvenzen oder im besseren Fall einfach nur die Einstellung des Geschäfts. Nach E-Quota im vergangenen Jahr ist nun die Landwärme der nächste große Händler von THG-Quoten, der die Reißleine ziehen musste. Die Landwärme GmbH ist einer der größten Biomethanhändler Deutschlands. Wie das Unternehmen bekannt gab, wurde gemeinsam mit der Muttergesellschaft LW Capital ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung eingeleitet. Auch Gründe werden genannt, konkret der seit 2022 andauernde Preisverfall der THG-Quote wegen mutmaßlicher Betrugsfälle bei chinesischem Biodiesel. Für weiteres Aufsehen sorgten Medienberichte, dass auch der ADAC von der Landwärmeinsolvenz betroffen ist. Wie die Berliner Morgenpost berichtet, soll der ADAC im derzeit laufenden vorläufigen Insolvenzverfahren zu den größten Geschäftspartnern zählen, denen die Landwärme noch Geld schuldet. Laut einer Quelle im Umfeld der Gläubiger will der ADAC einen hohen zweistelligen Millionenbetrag im Insolvenzverfahren geltend machen. Der ADAC bestätigte auf Anfrage, von der Landwärmepleite betroffen zu sein, machte aber keine Aussage zur möglichen Schadenshöhe. ADAC-Kunden selbst sind nicht geschädigt worden, aber dem Automobilclub selbst droht ein millionenschweres Fiasko. Der Markt reagierte unterdessen mit weiter fallenden Preisen im Quotenhandel. Insbesondere die Bekanntgabe von Landwärme, führt das Unternehmen nachteilige Verträge annullieren zu wollen, sorgte für viel Unruhe und Unsicherheit. Der Ausblick, dass möglicherweise größere Volumen an THG-Quote zum Jahresende nochmals auf den Markt kommen könnten, lässt nahezu keine Planungssicherheit für andere Marktteilnehmer zu. Wenn du Halter eines E-Autos bist und deine Quote fürs laufende Jahr noch nicht beantragt hast, dann nutze gerne unser Angebot von Nextmove. Der Auszahlungsbetrag ist eine Festprämie, also keine Bis-zu-Prämie, wie man sie gelegentlich als Versprechen im Markt findet. Stand heute sind es für PKW noch unverändert 60 Euro. Den Link zur Antragstellung findet ihr direkt auf der Nextmove Startseite. Der Antrag dauert nur wenige Minuten, benötigt werden der Fahrzeugschein und die Bankverbindung. Neues von Nextmove. Wir verkaufen aktuell mal wieder einige Kleintransporter Maxus E-Deliver 3. Die Fahrzeuge sind ca. 2 Jahre alt und die Preise starten je nach Zustand bei ca. 10.000 Euro netto. Die meiste Auswahl gibt es hier am Standort Leipzig, aber auch in Berlin, Solingen und Sinsheim sind Fahrzeuge zum Verkauf ausgeschrieben. Die Zustandsbeschreibung ist online sehr detailliert und Fahrzeuge in gutem äußeren Zustand sind natürlich etwas teurer. Die Praxisreichweite liegt bei über 200 Kilometern, die Zuladung bei über 800 Kilogramm und das Ladevolumen je nach Radstand bei 4,8 oder 6,3 Kubikmetern. Außerdem haben wir noch einige ältere Maxus EV80 im Angebot, teilweise mit relativ geringen Kilometerständen. Hier beginnen die Preise bei ca. 14.000 Euro netto. Die Angebote richten sich an gewerbliche Käufer. Den Link zur Verkaufsübersicht findet ihr unter dem Video in der Infobox. Außerdem war ich mal wieder im Außeneinsatz und auch kommende Woche könnt ihr mich live erleben. Wir schauen mal kurz rein. Ich grüße euch. Ich bin heute wieder unterwegs im Dienste der Elektromobilität und zwar in Potsdam an einem der heißesten Tage des Jahres. Aber was tut man nicht alles, um E-Autos unters Volk zu bringen? Hier konkret bei so einer Art Hausmesse bei GLS. Wir sehen ja, dass Elektromobilität im Nutzfahrzeugbereich noch nicht so stark verbreitet ist wie bei PKW. Aber eine Branche hat sich auf den Weg gemacht und auch viele Zusteller im Paketdienst, auch von anderen Unternehmen, nicht nur bei GLS, sind schon elektrisch. Und es sollen noch mehr werden. Und deswegen ist hier am Standort in Potsdam, wo GLS ein großes Hub selbst betreibt, aber die Auslieferung überwiegend durch Partnerunternehmen, also regionale, lokale Partner stattfindet, große Unternehmen, teilweise 200 Nutzfahrzeuge im Fuhrpark. Und die sind heute hier, um sich noch stärker auf den Weg in Richtung Elektromobilität zu machen. Und wir liefern natürlich das passende Handwerkszeug, haben 2 Fahrzeuge heute mitgebracht, ein kleines und ein großes, und bieten hier nachher auch Probefahrten an und informieren die Unternehmen, was sozusagen aktuell schon möglich ist beim Thema Elektromobilität. Und interessierte Unternehmen können natürlich auch mal kostenfrei bei einer gewissen Fuhrparksgröße so ein Auto 1 oder 2 Wochen im Fuhrpark ausprobieren.